ist mein Thema Sandwich-Generation. Du sagst, was ist das? Wir sind doch nicht bei McDonald's. Aber ich will dir etwas weitergeben als McDonald's. So Fast Food, so was Schnelles und so weiter. Fragst dich vielleicht, was ist das wohl? Aber das nur nebenbei. Ich möchte dich herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, Gott will dir ein langes Leben schenken. Also 70, 80 Jahre, das ist normal. Also das ist ein gesegnetes Alter, schönes Alter. Eigentlich, ja, wir sollen ein ewiges Leben haben. Aber ich werde am Freitag darüber sprechen, wie verlängere ich mein Leben. Es gibt einige Rezepte, nicht Jungbrunnen, aber es gibt andere Wahrheiten, wie kann ich mein Leben verlängern. Nur ein Beispiel, David sagt, ich möchte lieber Pförtner oder ja, Torhüter deines Hauses sein, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Und jetzt rechne aus, wenn du einmal in der Versammlung bist, verlängerst du dein Leben um 1000 Tage. Sind gleich 3 Jahre, mindestens, also 3 Jahre und es geht weiter. So stell mal vor, du bist hier 1 Jahr regelmäßig jeden Sonntag im Gottesdienst. Du verlängerst dein Leben um 150 Jahre. Also überlege mal, 1000 mal 1000. Das ist also nicht Spielerei, das ist auch nicht Wortklauberei. Nein, es ist Fakt. Und die Menschen, die mit Gott leben, leben ein ausgeglichenes Leben, leben ein ruhiges Leben, auch wenn sie viel Stress haben und viele Kämpfe. Aber komm und hör das an. Gott will, dass du ein langes Leben hast. Und dann am Samstag, Gott will dich beschenken, lebe ein beschenktes Leben. Weißt du, du kannst nicht alles fabrizieren. Dir muss gegeben werden. Uns wird alles gegeben werden. Es muss alles erbeten sein. Deshalb auch unser Gebetskasten, deshalb unsere Gebetszeit, dass wir Zeit nehmen und Gott die Anliegen vortragen. Und wir sollten uns nicht genieren, Gott unsere Anliegen zu bringen. Die Bibel sagt, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Also du sollst sogar beim Beten unverschämt sein. Je unverschämter du betest, desto mehr bekommst du, denn du traust Gott was zu. Dann am Sonntag, um 10 Uhr, weißt du, wie reich du wirklich bist? Weißt du, wie reich du wirklich bist? Hast du schon dein Konto im Himmel nachgefragt und abgefragt, was noch drauf ist? Du sollst nicht in roten Zahlen leben, sondern du sollst im Segen Gottes leben. Und der Segen Gottes ist, was einen reich macht, ohne Mühe. So, jetzt meine Sandwich-Generation. Was ist das? Vielleicht noch nie was davon gehört. Ich will heute etwas über diese Generation sprechen. Diese Generation hat es nicht einfach. Ich meine, diese Generation, die heute lebt, jetzt und hier. Diese Generation steht vor großen Herausforderungen. Also das bist du, das bin ich, das sind wir. Seit 2010 läuft das Leben total anders. Da hat sich so viel verändert in unserer Umgebung. Und seit 2000 sowieso ist es neues Jahrtausend hat begonnen. Also diese Sandwich-Generation. Die meisten Menschen, wenn du die heute anschaust, die sind alle überfordert. Du kannst fragen, wen du willst. Der Stress heute, das wird so viel von einem verlangt. Manchmal muss man, ja, eine Firma, wenn du bei einer Firma arbeitest, reicht das gar nicht aus. Du musst noch 2, 3 Stellen haben, wo du arbeitest. Wenn ich so an Schwestern denke, manchmal die kleine Rente haben, die müssen noch nebenbei putzen. Und dann putzen sie 2, 3 Stellen noch dazu. Also das ist diese Generation. Aber ich spreche über eine Sandwich-Generation. Das ist, nimm mal jetzt eine Frau, die ist Mutter, die hat Kinder, die muss die Kinder großziehen, die muss dann Ehefrau sein, die muss dann nachher womöglich noch ihre Eltern pflegen. Also das ist praktisch das ganze Spektrum, was so eine Frau erledigen muss. Oder natürlich Männer sind da mit hineingezogen, dass man für die aufkommen muss, finanziell für die Kinder muss man aufkommen, dann muss man für die Familie aufkommen und muss man womöglich noch für seine Eltern aufkommen. Und dann natürlich in der Gesellschaft wird man auch noch gefordert. Der Mensch ist gefordert. Und weil man so im Stress ist, hat man dann vielfach für viele Dinge nicht mehr viel Zeit. Man ist gefordert, dann schnell essen, schnell. Und das ist diese Sandwich-Generation, über die ich spreche. Man kämpft an verschiedenen Fronten, arbeitet an verschiedenen Fronten. Da kommst du nach Hause, dann kommen die privaten Sorgen, du hast gerade Firma, die Arbeit in der Arbeitsstelle abgehakt und so weiter. Du kommst nicht mehr dazu, dein Leben zu genießen, Feierabend nicht mehr zu genießen, weil immer gefordert wird. Dieser Begriff, also Sandwich-Generation, ist etwa eine Bezeichnung für diese Generation zwischen 40 und 55 oder ja, in dem zwischen 35 und 55, also das lässt sich nicht genau begrenzen, aber es ist genau dieses Alter. Die Kinder und die Eltern müssen versorgt werden, dann muss die Generation vielleicht davor noch versorgt werden und ja, und dann musst du noch an deine Rente denken. Und deine Altersversorgung, auch von was willst du dann nachher leben oder mit was willst du beerdigt werden? Denn heutzutage, die Beerdigungen lassen sich auch bezahlen. Und so weiter. Und willst du ja nicht gerade vom Staat abhängig sein. So, weiter, es geht um die Generation, also dann muss man so um die Ausbildung der Kinder sorgen, und heutzutage ist ja Chaos zum Beispiel gerade auf diesem Gebiet in vielen Bereichen, da die Kinder lernen und lernen es nie aus, dann sind sie noch mit 40 Studenten. Und eigentlich sollten sie ins Leben hineingehen, aber da sind sie immer noch Studenten. Also diese Sandwich-Generation, überall werden Top-Leistungen verlangt. Man soll eine gute Ausbildung haben, die wird verlangt. Dann soll die Frau Kinder kriegen und dann soll sie die Kinder noch erziehen. Ich denke, dass die Frau ist ganz arg mit in Mitleidenschaft in dieser letzten Zeit, in der Endzeit hineingezogen. Sie soll ihren Mann stehen, obwohl sie Frau ist, das nur nebenbei. So, dann soll sie noch sich selbst sorgen, dann soll sie schön sein, und dann soll sie noch Ehefrau sein, dann soll sie noch nett und lieb sein und freundlich und immer lächeln und gut aufgelegt sein. So, weißt du, und dann in diese Sandwich-Generation vergisst ihre eigene Bedürfnisse. Und deshalb, ich habe dieses Thema von Gott geschenkt bekommen und ich möchte dieses Thema aufarbeiten, denn gerade diese Generation in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, die trägt so eine große Hauptlast. So viel Verantwortung, das merkt man gar nicht, nur denkt, was du, das ist sogar gar nicht viel, aber du siehst, wie Menschen manchmal belastet werden, hinter den Kulissen, dass die zusammenbrechen, dass sie zu nichts mehr Lust haben, zu nichts mehr Freude haben und so weiter. Und die Politiker mögen solche Leute, und diese Generation wird speziell gezüchtet. Man will nur Sklaven und Roboter haben. So, das ist also dieser Bereich, und von wegen familienfreundlich, familienfeindlich und sogar menschenfeindlich ist diese Art der Arbeit. Das Geld ist so knapp, der Mann verdient nicht so viel, oder lassen wir mal so, wir stellen die Sachen so hin, verdient nicht, da muss man noch dazu verdienen, noch dazu arbeiten, sonst kann man sich den Lebensstandard sich nicht leisten. Man kann kein Auto leisten, man kann nicht in Urlaub gehen, man kann gar nichts. Und dann sieht man, die anderen machen das und du wirst ja auch mitmachen und mitziehen. Und die Werbung macht dann das Übrige. Sandwich-Generation, das ist so diese Generation, Familie, Beruf, Gemeinde kommt auch noch dazu, um Himmels Willen. Die wollen auch was. Da solltest du auch dich engagieren und da solltest auch Christ sein und da solltest auch was geben und was leisten und so weiter. Diese Sandwich-Generation lebt in einem oder steckt in einem tiefen Dilemma. Also geprägt von den Eltern, vielleicht nicht viel mitbekommen. Jetzt und so weiter. Und jetzt sollst du, wie soll ich denn weitermachen und wie soll ich denn weiterleben und weiterarbeiten? Belastet dann durch die eigene Familie, dann kommt noch womöglich noch im Freundeskreis und Familienkreis und dann in der Verwandtschaftskreis und Bereich und so weiter. Und vielleicht sind die Eltern sorglos aufgewachsen und dich gar nicht so geprägt. Und ich habe Angst für die kommende Generation, noch die nächsten Generationen, die nach uns kommen werden oder schon unterwegs sind. Die haben das alles schleifen gelassen. Einfach so, ja, meine Eltern sorgen für mich. Mein Vater bezahlt es. Jetzt stehen also Kinder vor Gericht und fordern von den Eltern, dass sie weiter bezahlen, ihren Unterhalt, ihre Miete und. Und das laufen Prozess in diese Richtung. Und dann kommt noch diese demografische Schieflage in unserer Gesellschaft, dass immer mehr ältere Leute gibt, und wer soll dann die Rente bezahlen? Wer soll dann nachher die Schulden bezahlen, die der Staat jetzt laufend permanent macht und ständig erhöht das Budget? Es ist also eine Spagatwanderung. Zwischen die Kosten steigen hoch, alles wird teurer, die Einnahmen schrumpfen mehr und mehr zusammen. Wir stecken also in wirtschaftlichen Engpässen. Die Mieten steigen, die Strom, Wasser, die ganzen Nebenkosten, die sind bald genauso viel wie die Miete selbst. Wenn du ehrlich hinguckst auf deine Abrechnung, und dann soll alles noch harmonisch und nett verlaufen, liebevoll verlaufen. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, steht in der Bibel. Das ist also diese Generation, diese Sandwich-Generation, über die ich sprechen möchte und einen Weg zeigen möchte, wie lebe ich in dieser Sandwich-Generation? Wie kann ich glücklich sein, zufrieden sein? Wie kann ich allen Leuten recht machen? Muss ich das überhaupt allen Leuten recht machen? Muss ich meinen Eltern recht machen? Muss ich meinen Kindern alles recht machen? Weißt du, die kommen und strecken die Hand aus. Verstehst du? Und alle strecken die Hand aus und du solltest etwas reinlegen. Das ist also diese Generation von heute. Und wer legt in deiner Hand was rein? Ein Wort, das Jesus über die Zeit gesagt hat, über das Leben gesagt hat, und er sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und den Mammon dienen. Das ist diese Generation, wie ein Schlag ins Gesicht eigentlich zuerst einmal, was Jesus hier sagt, ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen. Was kommt zuerst dran? Was ist das Wichtigste? An wen und an was soll ich denken? Soll ich jetzt nimm mal diese Frau, die also verausgabt und so weiter und nur noch für Kapitalismus und Materialismus lebt, wenn ich das so sage und so weiter. Und das sind die großen Feinde unserer Gesellschaft, Kapitalismus und Materialismus, der größte Feind des Menschen überhaupt. Mach doch. Und dann, ich weiß noch, als ich mal ein bisschen Taschengeld verdienen wollte als Student, dann standen sie mir der Stoppuhr, ob ich schnell genug arbeite. Und dann gemessen, wie schnell ich arbeite und dann im Akkord arbeiten und dann geben und so weiter. So dieser Druck, ob jetzt im Krankenhaus oder wo wir auch immer sind, wir stehen ständig permanent unter Druck. Da werden Leute entlassen und du musst dann für zwei wieder arbeiten, weiterarbeiten. Und dann, nachdem du das gemacht hast und geleistet hast, dann wird wieder einer entlassen, jetzt musst du für drei Leute arbeiten. Und dann dieser ständige Wechsel, oder der Stress ist fast Wahnsinn. Das ist diese Sandwich-Generation, über die ich spreche. Und was der Teufel eigentlich möchte, und ich sage der Teufel, wenn ich über diese Gesellschaft spreche, das ist der Feind der Menschen, aber da kannst du viele andere Namen auch mit reinsetzen. Aber Kapitalismus und Materialismus ist es, was die Welt kaputt macht. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Lasst es mal zergehen, Gott und Mammon. Und Kapitalismus und Materialismus, also ich rede nicht sozialistisch und kommunistisch, vergiss das alles, aber ich muss diese Begriffe nehmen, damit wir verstehen, um was es geht. Das ist das Kernproblem für alle Probleme in der Welt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht von Kleidern, auch nicht von dass man ein Dach über dem Kopf hat. Weißt du, der Mensch braucht mehr zum Leben. Der Mensch braucht Liebe. Der Mensch braucht Geborgenheit. Der Mensch braucht Freude. Der Mensch braucht Frieden. Was nützt es, du hast einen Palast und bist unglücklich? Deshalb sagt David, ich möchte lieber im Haus Gottes, in der Hütte irgendwo leben, als in den Palästen der Gottlosen. Glaub noch nicht, dass die Millionäre glücklich sind. Die schlafen nicht ohne Revolver unterm Kopfkissen oder Bodyguards. Also, das Kernproblem und die Ursache für die meisten Probleme in dieser Welt ist das Geldproblem, Geldsorgen. Dieser ganze Schuldenzyklus und Zirkus, was dort veranstaltet wird und so weiter. Guck mal, unsere Nation verschuldet sich für Generationen, dass meine Urenkel noch daran kauen und zahlen werden. Und wovon leben werden meine Urenkel dann nachher leben? Also, und das alles ist künstlich erzeugt. Eigentlich gibt es so viel Arbeit, dass wir gar nicht fertig werden. Aber Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, ein gemachtes Problem. Ein gemachtes Problem und so weiter. Unsere Handlungen und so weiter werden von Mammon, vom Geld bestimmt. Also die fünf Mächte regieren die Welt oder haben regiert die Welt. Am Anfang war die Religion, dann kam die Philosophie, dann kam Sport, Kunst und so weiter, dann kam Militär und so weiter. Und heutzutage regiert nur noch Geld. Politik ohne Geld, vergiss es. Religion ohne Geld, vergiss es. Kunst, Militär oder was es auch immer ist, Wissenschaft ohne Geld, bringt nichts. Und deshalb, Gott hat schon damals gewusst, oder Jesus hat es gewusst, als er das Kernproblem berührte, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Kapitalismus oder Materialismus oder was man immer nimmt. Weißt du, zuerst mal, dieser kommunistische Materialismus ist nichts und der kapitalistische Materialismus ist nichts. Also beides ist nur auf die Materie fixiert und nur noch das Sichtbare. Aber der Mensch braucht auch unsichtbare Werte. Und der Mensch lebt auch von unsichtbaren Werten. Und die werden vernachlässigt. Die unsichtbaren Werte, immer nur das, was man sieht und immer was man messen kann, was man wiegen kann, was man nachzählen kann. Aber wir brauchen viel mehr, was man nicht nachzählen, nicht nachmessen und nachwiegen kann. So, der Kapitalismus raubt die Menschen aus, nimmt dem Menschen seine letzte Kraft und Energie, verführt ihn zur Selbstsucht, dass nur noch ich und dann dieses Dschungelgesetz, Ellenbogen und jeder kämpft gegen jeden. Dann knechtet es die Menschen, verhindert seine Entfaltung. Eigentlich könntest du viel mehr aus deinem Leben machen, wenn du mehr Zeit hättest. Aber du hast gar keine Zeit. Du bist so eingespannt in diesem Getriebe dieser Welt, in dieser Ziegelproduktion Pharaos. Weißt du, wir sagen, wir sind keine Sklaven, aber was für Sklaven sind wir von dieser Gesellschaft? Du bist so drin, da musst du leisten, wenn du nicht leistest, bist du altes Eisen, gehörst zum Schrott, wirst abgeschrieben, und mit 40 sind schon viele abgeschrieben, werden nicht mehr eingestellt, was sollen sie, obwohl man Fachkräfte bräuchte. So, dann die Natur wird zerstört und vieles andere mehr, und du kannst gar nicht deine Freiheit genießen, die du eigentlich haben solltest. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über die Welt mal nachdenken. Und wir sollten uns Gedanken machen über das Geld, wir sollten uns Gedanken machen über Gott, wir sollten uns Gedanken machen über uns selbst, wo bin ich? Weißt du, wenn du nur nach der Profitstruktur lebst, wirst du keine Zeit für dich selbst haben, keine Zeit für Gott haben. Gott kommt ganz zuletzt, vielleicht hast du noch einmal im Jahr für Gott Zeit, wenn du ehrlich bist. Heute dient die ganze Gesellschaft alles nur dem Geld, dem Geldbeutel. Und das ist reell, was man in den Händen kann. Dollar oder Euro oder Rubel oder was es auch immer ist. Eigentlich, Wissenschaftler haben errechnet, die Welt könnte spielend 20 Milliarden Menschen ernähren. Und die kann jetzt nicht mal 6 Milliarden ernähren. Und du siehst, die Leute hungern in Afrika oder wo, dann soll es wieder was spenden. Die Welt könnte 20 Milliarden ohne weiteres ernähren und die wären alle glücklich, wenn die Güter gerecht verteilt werden würden. Aber 1% der Weltbevölkerung beherrscht alles und die ganzen Einkünfte und so weiter und der Rest. Und es ist schrecklich, wenn du dann die Statistiken liest. 40% der Weltbevölkerung hat nicht mehr als $2 am Tag. Und so ihr Leben, also $2 pro Tag zum Leben, so, und das ist so der Durchschnitt. Also man muss wirklich sehen, das Geld wird von einigen paar wenigen Leuten, auch in Deutschland, von ein paar wenigen Kapitalisten, Banken verwaltet. Diese Milliarden, die dann so hin und her geschoben werden. Du bist froh, wenn du 10 Euro oder 100 Euro mal ein bisschen hin und her schieben kannst, aber die schieben Milliarden darüber und darüber und dann so und so weiter und so, dann stopfen diese Löcher. So. Man muss wirklich dumm sein, um nicht zu merken, was da los ist, dass es im ganzen System was faul ist. Und die Endzeit richtig zu verstehen. Und ich denke, wenn du so richtig betest und Kind Gottes bist und die Endzeit richtig verstehen möchtest, Gott wird dir zeigen, was los ist. Und als ich so gebetet habe und zu diesem Thema nachgedacht habe, hat Gott mir gesagt, denk an Hiob. Denk an Hiob, was mit dem Mann los war. Dieser Hiob hat alles verloren. Und Hiob und die Offenbarung sind für mich die zwei wichtigsten Bücher, die mir die Endzeit am allerbesten beschreiben. Hiob und die Offenbarung. Der Teufel will einen Menschen fertig machen, so wie der Hiob fertig gemacht werden sollte. Ja, der kann an Gott glauben. Der Teufel hat abgesehen auf die Menschheit, dass sie vom Glauben wegkommen. Und seitdem das Geld dominiert, seitdem das Geld überhaupt nichts wert ist, lassen wir mal das so sagen, seit 100, 150 Jahren ist das Geld nichts mehr wert, ist nicht mehr mit Gold gedeckt. Das Geld ist gar nicht mit Gold gedeckt, das wird einfach gedruckt. Unser deutscher Kaiser hat es angefangen damit, Falschgeld zu drucken und seitdem wird es permanent Falschgeld gedruckt. Alles, die ganzen Dollarnoten, die gedruckt werden, das ist alles nur Falschgeld, Papiergeld. Das wird nicht mehr mit Gold gedeckt. So, das sind keine Werte gegenüber, so, das ist gar nicht ausbalanciert. Und wenn du dann anschaust, seit 150, 200 Jahren oder ein bisschen mehr, die Welt wird ärmer und ärmer, obwohl sie reicher wird, äußerlich. Aber innerlich ärmer und ärmer und gottloser und gottloser und gottloser. Also Gottlosigkeit und Materialismus hängt sehr eng zusammen. Der Teufel will die Menschheit fertig machen. Das ist diese Sandwich-Generation. Die Erfahrungen Hiobs könnten uns vielleicht ein bisschen helfen. Die Erfahrungen Hiobs können uns helfen. Und zwar, Hiob blieb treu bis zuletzt. Und die Bibel zeigt uns auch den Weg. Trotz diesen Angriffen, trotz den Attacken des Feindes, trotz den Anklagen des Teufels, ja, der kann gut glauben. Nimm ihn mal weg. Und du siehst, Hiob verliert ständig, er verliert sein Haus, verliert sein Hab und Gut, verliert seine Gesundheit. Und er bleibt Gott bis zu treu. Er bis zum Schluss treu. Und auch die Offenbarung sagt, Kapitel 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Das möchte ich in den Raum stellen. Fürchte dich nicht. Das ist Sandwich-Generation. Und es wird noch schlimmer werden, als es jetzt ist. Also wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken und Scheuklappen aufsetzen. Offenbarung 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Du brauchst nicht ins Gefängnis gehen. Du hast bis jetzt schon gefangen genug. Läufst jetzt schon mit Ketten herum. Weißt du, wir sind Gefangene der Banken, Gefangene von, was weiß ich, von Umständen, Situationen. Er wird einige ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Das ist also eine überschaubare Zeit. Wenn die Bibel 10 sagt, das ist also überschaubar. Also kannst du an 2 Händen abzählen. So, also es ist ein Ende in Sicht. Und also du musst dich nicht fürchten, dieser Zustand, dieser in der jetzt diese Sandwich-Generation steckt, dieser Zustand ist überschaubar. 10 Tage. Also überschaubar. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Also eine wunderbare Verheißung. Also halt es durch. Und hier blieb Gott treu. Und wir sollten nur Gott die Treue halten und du wirst sehen, du kommst aus diesem Dilemma heraus. 10 Tage, alles geht vorbei. So wie es gekommen ist, so geht es vorbei. Von selbst ist es gekommen und von selbst wird es auch weggehen. Und du wirst, wenn du die Offenbarung liest, das letzte Buch der Bibel, du merkst, das System floh, die Erde floh und es wurde ihr keine Stätte gefunden. Der Teufel regiert immer mit Angst, bedroht dich, jetzt pass auf, jetzt bist du gerade pleite, dann verhungerst oder und so weiter. Aber meine Bibel sagt, die Saat den Gerechten noch nicht nach Brot betteln. Du wirst irgendwo eine Lösung finden. Irgendwo wird eine Tür aufgehen. Und irgendwo, weißt du, die Natur regeneriert sich selbst. Die Natur ist stark genug. Die braucht nicht unser System. Also, du musst dich nicht fürchten. Aber er droht. Pass auf. Und weißt du, du musst mutig sein und du darfst keine Angst vor dem Tod sein. Sei getreu bis an den Tod. Denn der Tod ist nicht das Letzte für uns. Das ist nur das Vorletzte. Der Tod ist nicht das Letzte, liebe Leute. Weil viele Menschen sagen ja, ich sterbe, da komme ich um. Nein, du kommst nicht um. Du kommst durch. Wenn du an Gott glaubst und Gott vertraust, du wirst nicht sterben. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Was ist mit dem Herrn Jesus gewesen? Wir haben ihn gekreuzigt. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Mach dir keine Sorgen. Gott sagt dir, er wird dich beschützen. Hier, sei getreu, fürchte dich nicht. Weißt du, der Herr macht Mut. Der Herr macht dich kühn. Satan ist es, der Leiden auf dieser Welt verursacht. Denk an Hiob. Wer hat Gottes Leid verursacht für ihn? Der Teufel war es. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, in Abhängigkeit bringen, in Sklaverei bringen. Aber da gibt es eine schöne Lösung. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott. In deiner Not, in deiner Situation, komm vor dem Herrn, komm runter. Unterwerft euch dem Herrn, da heißt es, und widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwirft dich Gott. Wenn du dich Gott in deiner Situation, in diesem Chaos, wo du drinsteckst, oder wir alle drinstecken, diese Sandwich-Generation, unterwirft dich Gott. Nicht vorher. Gott wird dir vorher nicht helfen können, aber er hilft dir in dem Augenblick, wo du dich Gott unterwirfst. Dann flieht er, dann kannst du dem Teufel widerstehen. Vorher bist du gar nicht in der Lage, dem Teufel zu widerstehen. Deshalb unterwirft euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also diese Sandwich-Generation hat eine Möglichkeit, hier von hier was zu lernen. Er hat sich Gott unterworfen, er hat sich Gott unterstellt. Der Teufel wollte ihn zerstören, vernichten, ruinieren, kaputt machen. Und Satan wettete, wenn ich Hiob 1, Vers 9 bis 19 lese, Satan wettete, pass auf, lieber Gott, der wird dir im Angesicht absagen. Nimm ihm alles weg. Genau das, was wir hier erleben heutzutage. Weißt du hast gespart und die Inflation frisst dein ganzes Vermögen. Nur als Beispiel. Du hast gespart, dann hast Geld eingezahlt für Riester-Renten und was weiß ich, für irgendwelchen Renten. Und das wird doch irgendwie durch irgendwelche Umstände alles aufgefressen. Durch die Inflation, was bleibt dir am Schluss übrig? Das, was du vielleicht eingezahlt hast. Und nicht einmal das manchmal. So, nur nebenbei. Satan wettet mit Gott und sagt, pass auf Gott, du wirst verlieren. Der wird dir absagen. Aber das Geheimnis war, hier hat sich Gott unterworfen. Und hat durchgehalten, auch wenn seine Freunde da Unsinn erzählt haben. Hier kommt sie vor, wie zwei Supermächte da würfeln oder Karten spielen. Einmal gewinnt der oder einmal gewinnt der oder scheinbar gewinnt der. Aber ja, und zwischen zwei Welten, das ist die Sandwich-Generation, zwischen Gott und Satan, so stehen wir dazwischen. Versteht? Das ist die Situation. Wir leben in einer Zeit der totalen Ungerechtigkeit, da ist das Böse da und du willst das Gute oder du weißt von Gott, dass Gott das Beste für dich will, hat herrliche Verheißungen dir gegeben, herrliche Zusagen, freudig, sagt er und so weiter. Und was siehst du? Genau das Gegenteil. So wie dieser Dichter Asaf, der Psalmendichter, und er sagt, ich sage die Gottlosen, wie geht es ihnen so gut? Und du siehst, wie das den Gottlosen so gut geht, und dem Kind Gottes, Satan schlägt den Freund Gottes, weißt, und verklagt ihn und sagt, der kann gut glauben, nimm ihm mal das weg. Und das Geheimnis ist, dass der Herr den Hiob dem Teufel überlässt, im gewissen Sinne, freie Hand ihm gibt. Und so weiter. Und er weiß ganz genau, mein Freund wird mir nicht absagen. Obwohl jetzt eigentlich fies finde ich vom lieben Gott, den Hiob dem Teufel zu überlassen. Das finde ich fies. Aber er riskiert es und sagt, ja, mein Freund wird mir nicht absagen. Mein Freund ist treu zu mir. Macht es, du wirst sehen. Hiob war unschuldig, heilig, gerecht und gottesfürchtig. Das heißt, also keiner war so gerecht wie er und gerade den erwischt ist. Warum geht es guten Menschen so schlecht? Vielleicht fragen wir uns manchmal, weil es Gott erlaubt ist. Gott erlaubt, dass sein Freund scheinbar, und ich sage das bewusst scheinbar, ruiniert wird. Dass er scheinbar Böses erlebt. Dass er scheinbar harte Schläge aushalten und einstecken muss. Scheinbar. Gott erlaubt es. Dass er fast am Boden liegt und es fehlt nur noch, dass der Teufel drauftritt und sagt, so, das geschieht dir recht. Glaub noch weiter jetzt. Vertrau weiter deinem Gott. Und Gott erlaubt, dass der Teufel so gegen ihn so massiv wüten kann. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich sage, aber das ist die Situation, in der wir Menschen alle miteinander drin stecken. Wir stecken da drin. Aber Hiob ist für mich eine große Ermutigung. Tut mir leid, wir müssen durch große Tiefen gehen und wird uns nichts erspart. Und du kannst vielleicht manchmal selbst das alles nicht erklären, was dir passiert. Und dich fragst, warum, wieso und so weiter. Warum muss ich durch diese ganze Ungerechtigkeit hindurch? Warum? Und du fragst dich, warum gibt der liebe Gott dem Teufel so viel Spielraum? Warum lässt er ihm so zu, dass der Gerechte gequält wird? Und wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Du fragst nach diesen Sachen. Und ist das recht? Ist das gerecht? Herr, vielleicht fragst du manchmal so im stillen Geheimen, dass deine Freunde so gut, so behandelt werden, lieber Gott. Die Menschen, je ehrlicher sie meinen, dass sie, desto grausamer, brutaler und härter misshandelt werden. Doch Gott ist immer gerecht. Das muss ich hier sagen. Er weiß alles, was, wann und warum und wie das passiert. Das ist Gott. Und weißt du, Gott hat dich nur für 10 Tage verlassen. 10 Tage. Und nur für kurze Zeit. Wenn du das verstehst, für kurze Zeit bin ich dem Test, der Prüfung überlassen. Der Bewährung überlassen. Nur für eine kurze Zeit. In Jesaja 54 habe ich eine tolle Antwort gefunden. Vers 7 und 8. Ich habe dich für eine kleine Zeit, einen kurzen Augenblick allein gelassen. Nur für eine kurze Zeit, für einen kurzen Augenblick allein gelassen. Aber ich werde dich mit großer Barmherzigkeit und mit großer Liebe wieder heimsuchen. Und Hiob hat alles, Leute, ob ihr glaubt oder nicht, alles doppelt bekommen. Und eigentlich müsste er 10-fach zurückkriegen. Und er kriegt, der Gerechte kriegt es 10-fach zurück. Warum? Wenn er den Test besteht, ist er gemacht. So, ich habe dich für eine kleine Zeit, für einen kurzen Augenblick verlassen. Ich habe nur einen Moment mein Angesicht von dir verborgen, aber ich werde für ewig dir freundlich sein. Nicht nur 10 Tage jetzt unfreundlich, sondern ich werde für ewig freundlich sein und werde euch mit Erbarmen oder dich mit Erbarmen wieder heimbringen. Also für einen kurzen Augenblick. Alles, was du erlebst, ist alles nur ein kurzer Augenblick. Deshalb, wir sind im Test. Wir müssen durch das Tal hindurch. Wir müssen durch die Schwierigkeit hindurch. Uns bleibt da nichts erspart. Deshalb, diese Sandwich-Generation, die stehen zwischen zwei Welten. Man kommt sich vor, wie von Gott verlassen, von allen guten Geistern verlassen. Sagen wo, Herr, ich bete, glaube ich nicht richtig, was ist mit mir los? Als wenn es keinen Gott gäbe, so kommt sie dir manchmal vor. Und ich weiß, wovon wir sprechen. Nicht nur, weißt du, wir können sagen, Halleluja, Lob und Dank, der Heiland ist alle Tage bei uns. Das ist wahr. Und er ist bei uns. Er wird uns keinen Augenblick verlassen. Auch Jesus, der schreit am Kreuz, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Aber wenn es je einen Augenblick gab, wo Gott, Jesus am allernächsten war, das war der Moment, als er am Kreuz hing. Es ist vollbracht. Du musst keine Angst haben. Weißt, du musst dich nicht fürchten. Also, du darfst keine Angst haben vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte, das Vorletzte. Dieser Zustand, in dem du vielleicht jetzt gerade in dieser Testphase steckst, das ist nur für eine kurze Weile. Und ich darf dir eines sagen, Gott gibt seine Kinder nicht auf. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Er wird es nicht zulassen. Es wird noch eine andere Zeit kommen, es wird noch ein anderes Augenblick kommen und da kommt die Ewigkeit. Und ihr werdet ewig Freude haben, ewig Frieden haben, ewig Glück haben, ewig Gnade haben, ewig Segen haben. Wir leben ja für die Ewigkeit, nicht für diese Zeit. Deshalb, das Kind Gottes muss beweisen, rutsch mir einen Puckel runter, mach mir die Sinnflut. Ich brauche das alles gar nicht. Ich habe was Besseres. Ich habe ein Heim im Himmel bereitet von meinem Vater. Und bei meinem Vater ist Brot die Fülle. Diesen Schweinefraß brauche ich nicht. Ich gehe nach Hause. Und das ist diese Wende in unserem Leben. Der jetzige Zustand ist nur für kurze Zeit. Psalm 30, Vers 5, nur für kurze Zeit, bis das Unheil vorbei ist. Über diese Welt geht ein Unheil. Während das Heil kommt, ist das Unheil da. Bis die Endzeit vorbei ist, bis die Nacht vorbei ist, musst du aushalten. Ist nur eine kurze Zeit, 10 Tage. Gott hat seine Kinder noch nie verlassen. Kannst du Amen sagen? Gott hat seine Kinder noch nie verlassen. Er hat sogar gesagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also, Gott hat seine Kinder nie verlassen und der Ungerechtigkeit über ausgeliefert. In Jesaja 26, 20, Gott sagt, geh in deine Kammer, wenn diese Probleme passieren, wenn diese Schwierigkeiten da sind, wenn du so in den Mangel genommen wirst und du so gepresst wirst in die Pressmühle, geh in die Kammer, Jesaja 26, 20, verbirg dich, sperr die Tür zu, bis das Gericht vorbei ist. Das ist der Ausweg, aus dieser, wie diese Sandwich-Generation ihre Probleme bewältigen kann. Ich will nicht nur sagen, das ist in der Welt, ich kann es schwarz malen, aber was nützt es? Wie werde ich diese Dinge los? Geh in die Kammer, schließ die Tür, verbirg dich, bis das Gericht vorbei ist. Wir sind in einer gerichteten Welt, die Welt ist im Gericht, in einer Gerichtsphase. Die Sandwich-Generation ist die Testgeneration, würde ich sagen. Die wird getestet, der Teufel klagt an und sagt, ja, die können glauben, die haben alle Technik und alles, Medien und Waschmaschine, Mikrowellenherd und die Staubsauger und, weißt du, die haben so bequemes Leben. Die können gerne in die Kirche gehen, aber die gehen nicht, weil der Teufel versucht mit allen Mitteln fertig zu machen, dass sie ja, das nicht tun. Er will die Menschheit aufhalten, verhindern, dass sie Gott absagen, dass sie für Gott keine Zeit mehr haben. Die haben für alles dann Zeit, aber nur nicht für Gott, für die Seele. Der Teufel, der glaubt, wenn er so weitermacht, wird die Menschheit die Gott noch verfluchen letztendlich, weil die Leute können es nicht mehr. Die können nicht mehr den Stress aushalten. Der Stress wird so groß sein in dieser Welt und das ist mittlerweile schon da, brauchst gar nicht mehr warten. Aber dann werden sie Gott absagen und selbst wenn sie wollen, wenn sie noch gutes Herz haben und Verlangen haben, sie werden gar keine Zeit haben, Gott zu suchen und noch in die Kirche zu gehen und zu beten. Sie werden Gott gar nicht finden in der Hektik, in dem Stress, so nebenbei. Das ist der Zustand, in dem sich die Sandwich-Generation befindet und der Teufel in diese Pferch hineintreiben möchte, dass du also nur noch dem Materiellen nachrennen musst und dann in die Fänge ihm gehst, immer enge, so diese Enge, dass du nicht einmal mehr richtig atmen kannst und traust. Das ist diese Trübsal, die wir alle haben und dass du gar nicht mehr traust, dir gerade auszuschauen. Weißt du, du wirst fast erwürgt von den Umständen, von all den Dingen, was von dir alles gefordert wird. Dieser Turbokapitalismus, würde ich vielleicht heute sagen. Turbokapitalismus. So alles massiv. Weißt du, der Teufel will mit Macht einen in den Abgrund stürzen und jagen. Und dass du nicht mehr aushältst, dass dir der Kopf brummt, dass du schon krank wirst, schon wenn du an die Arbeit denkst, du hast noch gar nichts gemacht. Du denkst an die Arbeit, da wirst du schon krank. Er bringt die Menschen so in die Sackgasse, dass sie gar nicht mehr leben wollen. In meiner Bibel heißt es, und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was es heißt, und die Menschen werden den Tod suchen und nicht finden. In der Endzeit. Die Menschen werden den Tod suchen, also wenn ich nur verrecken würde, also ich bin schon am Ende. Das ist die Endzeitsituation, wo die Menschen hinkommen. Sie werden den Tod suchen und ihn nicht finden. Der Tod wird ihnen davonlaufen. Und wenn du genau anguckst, so die Leute, wenn ich die Leute in der Seelsorge durchgehe, wenn die Leute, die mir schreiben oder mit mir reden, telefonieren, ich merke es immer wieder, wir können nicht mehr. Dann muss man, dass eine Schwester, die fährt von Spandau bis nach Köpenick zum Arbeit, dort, wenn sie dort angekommen ist, ist sie schon fertig von der Fahrt. Und dann soll sie noch 8 Stunden arbeiten und dann wird so viel verlangt und dann muss sie nach Hause kommen, da fällt, sie sagt, ich kann nicht mal mehr schlafen, ich falle ins Bett, mach die Tür zu, komme nicht mal zum Essen. Die Schwester kommt auch hierher zu uns in die Gemeinde. So, also nur ein Fall und ich kann nicht mehr. Und dann ist sie schweißgebadet, erschöpft am Ende. Turbokapitalismus. Diese Sandwich-Generation, weißt du, eigentlich soll dieses schönes, bequemes, glückliches Leben haben. Wenn das unsere Vorfahren gehabt hätten, weißt du, ich denke noch an meine Oma, die hat noch mit Waschbrett gewaschen. Und so weiter. Und so vieles andere mit. Wir haben den ganzen Luxus, den wir hier jetzt haben, überhaupt nicht mal gedacht, dass es sowas gibt. Und die sind glücklich gewesen. Da sind sie da mit Pferdeschlitten oder mit Pferdewagen da gefahren. Heute geht es alles schnell, Tempo und so weiter. Und hat man doch keine Zeit. Da ist irgendein Problem. Der Mensch hat gar keine Zeit mehr für sich selbst. Keine Zeit mehr zum Nachdenken. Keine Zeit mehr zu meditieren. Und du sollst Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken und meditieren. Die Sandwich-Generation muss durch so viel Leid und Elend hindurchgehen, wie einst unser armer Hiob. Die meisten Menschen, Die sind hart geworden in dieser Welt, dadurch, weil sie so viel Härte erlebt haben, so viel Brutales, so viel Grausames, weil sie so viel leiden mussten, weil sie so gefordert wurden, dass sie, manchmal sind die Nerven sogar blank. Und dann, Gott, warum lässt du mir das alles zu? Warum, wenn ich nur in einer anderen Familie geboren worden wäre? Aber hier diese alle Schwierigkeiten, wer ist dazu zuständig? Und das ist nicht Gott, der dafür zuständig ist. Der Teufel ist es, der die Menschen hetzt. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist diese Tragödie, er hetzt die Menschheit. Die Menschheit hat so viel technische Möglichkeiten, dass sie ihr Leben schön gestalten können. Aber nein, alles ungerecht und Hetze. Und dann ist noch das andere und die Menschen werden noch lächerlich gemacht, die dann sagen, lasst euch nicht hetzen und so weiter, das ist vom Teufel alles. Weißt du, dann das wieder, gucken, wenn Menschen diese Predigt hören, was ich jetzt gerade heute euch sage und halte, die sagen, ja Bruder, mal tu das, du kannst es leicht reden. Ich habe auch nicht leicht zu reden. Aber ich weiß, mein Gott hilft mir. Und wir haben einen Helfer. Wenn wir keinen Helfer haben, der hilft uns in unseren schwierigen Lagen. Der Tröster, der Heilige Geist ist da. Für was ist der Heilige Geist da? Nicht nur, dass ich ein bisschen Halleluja rufe. Nein, der Heilige Geist ist da, um meiner Schwachheit zu helfen. Weißt du, wenn du so als Sandwich eingepackt und gedrückt und gepresst bist, dass du dann noch durchatmen kannst. Der Heilige Geist ist der Odem Gottes. Und es ist uns befohlen, widersteht dem Teufel fest im Glauben. Satan kann uns nichts anhaben, Geschwister, ohne der Erlaubnis Gottes. Satan kann uns nichts anhaben, ohne der Erlaubnis Gottes. So, beim Hiob, es war nicht befohlen. Satan hat nur gesagt, Gott hat nur gesagt, ich drehe mich mal weg und dann wollen wir mal sehen, was dabei passiert. Der wird schon mir vertrauen. Jakobus 4, Vers 7. Aber erst, nachdem man sich Gott untergeordnet hat, seid Gott nun untertan und dann widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen zuerst einmal lernen, Gott untertan zu werden. Nicht den Problemen untertan zu werden. Nicht der Situation untertan zu werden. Und das ist, dass wir vor den Dingen kapitulieren. Wir dürfen nicht vor den Dingen kapitulieren. Die einzige Kapitulation, die zulässig und akzeptabel ist, ist die Kapitulation vor Gott. Herr, ich kapituliere vor dir. Hier bin ich, Herr. Jakobus 4, Vers 12, da heißt es, richtet nicht, und da wird auch gesagt, richtet nicht die da leiden. Du hast kein Recht, anderen zu richten, der gerade durch eine Phase durchgeht. Und dann, du musst eines wissen, Gott ist es, der alles richtet. Der Gott alles zurechtbringt. Der Gott alles in Ordnung bringt. Gott ist es. Wenn du leiden musst, und ohne dass du weißt, warum, Gott wird es die Dinge offenbaren und zeigen und wieso und was. Und dafür kannst du Gott nicht beschuldigen und anklagen oder ihm was vorwerfen oder die Schuld suchen. Ja, mein Vater oder die Gemeinde, die Gesellschaft. Nein, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Hiob hat 39 Kapitel gebraucht, um das zu kapieren. 39 Kapitel. Du brauchst auch 39 Jahre, um das zu begreifen, bis er aufgehört hat, die Schuld bei Gott zu suchen, die Schuld bei anderen zu suchen, die Schuld irgendwo, was weiß ich, zu suchen. Der hat 39 Kapitel gebraucht, auch seine Freunde haben 39 Kapitel gebraucht, bis sie da drauf gekommen sind, was ist da los? Auch wenn wir alles verstehen, das löst noch lange nicht unser Problem, Leute. Wieso? Und die Freunde Hiobs haben versucht, alles zu verstehen, zu erklären. Es ist ein uraltes, ewiges Problem, dass Menschen leiden müssen, durch Tiefen gehen müssen und so weiter. Es ist ein geistliches Problem. Es ist nicht mit materiellen Mitteln zu lösen, das geistliche Problem, das wir hier drin haben. Das kann man nur durch den Heiligen Geist lösen, indem wir den Frieden Gottes bekommen und Gott unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllt, unsere Defizite ausfüllt. Jesus hat noch was gesagt. Weißt du, der Herr Jesus hat göttliche Offenbarung gebracht und er sagte, was hilft es den Menschen, was würde es nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele. Was würde dem Menschen helfen, nützen, wenn er alles gewinnt, alles erreicht, alles hat, alles ist und nimmt Schaden an seiner Seele. Und genau das ist, was der Teufel möchte. Der Teufel möchte, dass du mit einer angeknacksten Seele durch die Welt läufst, mit einem gebrochenen Rückgrat dahin vegetierst. Menschen versuchen diesen Stress und wenn ich dann höre, fast jeder dritte, vierte Student und so weiter, Studierende nimmt Drogen, muss Drogen nehmen, weil er sonst die Prüfung nicht besteht und nicht schafft, durch das Leben durchzukommen. Der Stress ist so groß, dass man Drogen, Tabletten, Alkohol und was weiß ich sonst alles nehmen muss, um sich aufzupuschen, um das Leben noch zu meistern. Und das alles sind nur Aufputschmittel. Und ich frage mich, warum push ich mich mit Gott nicht auf? Ja, ich weiß, mir haben Kommunisten vorgeworfen, Religion ist Opium fürs Volk. Aber warum nimmt man nicht Religion, warum nimmt man nicht Glauben? Warum lenkt man sich von Gott ab? Weißt du, David ermannte in Gott. Der hat es auch nicht leicht gehabt. Der hat es auch nicht einfach gehabt. Aber wir sollten lernen, in dieser Zeit, wo wir leben, uns aufzupushen mit Gott. Morgens aufzustehen, Gottes Angesicht schauen und sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja! Und jetzt Tür aufmachen, Fenster aufmachen, lüften und dann den Himmel in die Wohnung reinlassen, in das Herz reinlassen. Und dann nicht irgendwie so ein Horrorlied auflegen, sondern Siegeslieder auflegen. Weißt du, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Weißt du, das sind armselige Hütten. Die Hütten der Gerechten sind keine Paläste gewesen, das waren arme Hütten. Aber da singt man von Sieg, nicht von Niederlagen. Aber was machen wir? Wir reden so von Niederlagen, von Krankheiten, von Sorgen und so weiter. Wir sollen Schluss machen, und zwar Punkt machen hinter dem ganzen Kummer dieser Welt, was da los ist. Wir haben einen Gott. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein, Geschwister? Das ist, wie du dich aufpushen kannst. Also ich push mich auf. Ich bin richtig aufgepusht. Ich push mich in Gott auf. Von morgens. Und dann sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Kannst machen, was du willst. Ich drehe mich auf die andere Seite und mache dort weiter, da, wo ich, was ich weitermachen möchte. Ich lasse mein Leben nicht vom Teufel vermasseln. Weißt du, und Hiob hat sein Leben nicht vom Teufel vermasseln lassen. Er sagte mittendrin, als er im Koma lag, kratzt sich seine Geschwüre und so weiter. Und dann sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat sich aufgepusht. Mit dem Erlöser. Du sollst dich nicht mit deinen Sorgen und Kummer und was weiß ich alles aufpushen, sondern mein Gott lebt. Mein Jesus lebt. Und der Herr hat Kontrolle. Der Herr hat das letzte Wort. Der Herr hat das Sagen in meinem Leben. Also wenn du das alles verstehen willst, du kannst es mit menschlicher Kraft nicht lösen. Du brauchst Seelenkraft, Seelenspeise, Seelenvollwertkost. Und das ist, werde stark in Gott und unerschütterlich in Gott, dieses Aufpushen. Weißt du, lass doch die Welt reden, mich interessiert die Welt nicht. Ich muss leben, nicht die Welt. Ich muss arbeiten, nicht die Welt. So, ich kümmere mich nicht, was die Leute sagen. Mir sind die Leute Schnuppe. Warum? Weil die haben selber keine Lösung. Die greifen selber da zu Medikamenten. Sie bringen sowieso selber nichts zustande, weil der Mensch kann nicht aus seiner Kraft leben. Der kann sich an seinen Schnürsenkeln sich nicht hochheben. Wir brauchen den Erlöser, die Erlösung. So, und im Gegenteil, wenn du so Drogen nimmst oder Tabletten oder Alkohol oder was weiß ich alles noch, um deinen Stress abzuregieren und dann qualmst womöglich und denkst, und dann wirst du deinen Stress besser los, das ist kein Stresslöser. Du kannst den Stress nur loswerden, indem du Frieden mit Gott hast. Und zwar in der Seele. Im Gegenteil, das bringt noch mehr Unordnung und noch mehr Chaos in dir. Und dann weißt du, alles hat seine Zeit. Geschwister, und wir sind keine Utopisten. Wir wissen, das geht alles vorüber. So, nach jedem Regen gibt's Sonnenschein. Das ist Natur, das ist so Gang der Dinge und so weiter. Und alles ist begrenzt. 10 Tage wird Satan euch bedrängen. Also es ist eine überschaubare Zeit. Und weißt du, wenn du gestorben bist, sind die ganzen Probleme zu Ende. Tatsache. Brauchst nicht lachen, aber das ist wirklich so. Das sind deine Probleme zu Ende. Die bleiben hier auf dieser Welt. Die nimmst du nicht mit in die Ewigkeit. Und deshalb, wir müssen auf die Ewigkeit uns ein bisschen mehr sorgen und mehr für die Ewigkeit was tun. Was nützt deshalb, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele, seine Ewigkeit vermasselt? Die Sandwich-Generation, die hat keine Substanz, innere Substanz. Sie ist nicht in Gott ausgeglichen. Sie ist nicht in Gott ausbalanciert. Sie sind so erdrückt, weil sie gar keine Zeit mehr haben. Wir sollten wieder Zeit nehmen uns für Gott. Ich denke nur an Josua. Josua hat sich Zeit genommen. Du sollst Tag und Nacht nachdenken über Gottes Worte und meditieren und so weiter. Und Josua konnte sogar Sonne und Mond aufhalten. Das heißt was. Das heißt was. So, die Frage ist, mit wem und mit was identifizierst du dich? Wer die ganze Welt gewinnen will, wird Schaden nehmen an seiner Seele. Mit was und womit identifizierst du dich? Willst du überall dabei sein? Die Sandwich-Generation, die will alles mitnehmen. Und nichts sah lassen? Willst du überall dabei sein? Willst du alles haben? Willst du überall mitmachen? Überall in sein? Akzeptiert? Angenommen? Oh, nein. Was brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich zum Leben? um glücklich zu sein? Musst du mit allem mithalten? Vielleicht bist du eine Antilope, okay, aber wenn du eine Schnecke bist, willst du mit der Antilope mithalten? Musst du dich vom Geist dieser Zeit oder dieser Welt, von dem Weltgeist dich treiben lassen? Die meisten Leute werden nur getrieben. Die Sandwich-Generation ist eine getriebene Generation. Gehetzt, gejagt. Kannst du auch mal Nein sagen? Und das ist wichtig. Wenn du die Zeit überleben willst, die Endzeit überleben willst, geh in die Kammer, mach die Tür zu, verbirg dich, bis das Unheil vorüber ist. Lerne auch Nein zu sagen. Kannst du fragen, ist das der Wille Gottes für mein Leben? Bringt das mich dem Ziel näher, dem Ziel meines Lebens? Fördert es mich? Sandwich-Generation hat wahrscheinlich zu viele Ziele, darum hat sie gar kein Ziel. Die möchten das haben, das, das und das und das. Und deshalb, weil du zu viele Ziele hast, du solltest nur ein Ziel haben, und das ist, auf dass ich Jesus gewinne. Auf dass ich Jesus gewinne, dass ich da in den Himmel komme, dass ich selig werde, dass ich Gott selig bin, schon hier auf Erden. Kannst du in deinem Stress, wo du drin steckst, auch mal einen Punkt machen und diesen Stoppknopf drücken und das ganze Getriebe anhalten, den ganzen Förderband, den ganzen Fließband anhalten, Stopp. Kannst du die Treibjagd unterbrechen, den Teufelskreis unterbrechen in deinem Leben? Die Sandwich-Generation ist eine eingeklemmte Generation zwischen Extremen. Weißt du, extrem auf der Seite, extrem auf jene Seite. Und diese Generation produziert verklemmte Menschen. Die trauen sich gar nicht mehr zu. Also Angst vor irgendwas. Schüler und Studenten bewältigen ihre Probleme nicht mehr. Musst du diese Leistung bringen? Natürlich musst du. Sonst kriegst du keine Papiere, sonst kriegst du kein Diploma, sonst kriegst du keine Arbeitsstelle womöglich. Aber weißt du, aber oft sind die Eltern, die Mütter schuld. Ja, Junge, Mädel, du musst Doktor werden, du musst das werden, du musst das werden und so weiter. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Hippie damals in der Drogenszene zum Herrn führen können, Horst hieß er, und seine Mutter hat in Celle da eine Klinik gehabt, und als sie hörte, und der Horst schreibt der Mutter, Mutter, ich bin jetzt Christ geworden, der war in Afghanistan auf der Drogenstraße da, Drogenszene kam und dann bekehrte sich und die Mutter sagt, du hast die beste Ausbildung, die beste Schule, du hast die besten Qualitäten, du hast auch gute Noten gehabt, der Junge, und sagt, und dann und so weiter, aber der ist dann auf den Drogentrip gegangen. Er sagt, Mutti, als sie dann, wir saßen zusammen im Wohnzimmer und redeten, und die Mutter hat mit allen Mitteln versucht, den Jungen nach Hause, nach Celle zu holen, und komm nach Celle, du sollst Medizin studieren, du sollst die Klinik mal übernehmen, dann sagt er, Mutti, dein Leben möchte ich nicht leben. Du hast einen Hund, und du hast keinen Mann, du hast nur für deine Arbeit gelebt, du hast nur fürs Geld gelebt, du hast nur für Karriere gelebt und so weiter. Dieses Leben möchte ich nicht. Und weißt du, dieser Horst ist Postbote geworden da, über in Leonberg, hat eine Frau geheiratet, ein paar Kinder und so weiter, sagt er, ich bin glücklich, wenn ich Briefträger bin. Und wisst ihr, wichtig ist, dass du glücklich bist in der Arbeit, was du tust. Und nicht, was deine Eltern aus dir machen wollten. Weißt du, oft ist so, die Eltern wollen und nicht du. Die Eltern wollen aus dir was machen. Und deshalb ist der Junge ausgeflippt. Und so weiter. Die Eltern wollen es machen. Die Eltern wollen, ja, sie sollen, mein Kind soll besser haben wie ich. Vielleicht müssen Eltern Buße tun. Und wir müssen Elternbußtag ausrufen. Nein. Die Sandwich-Generation. Ja, verstehst du, sie haben schuften müssen und so weiter und erwarten, dass ihre Kinder das auch tun. Und dann den Kindern leicht und bequem gemacht. Und jetzt haben wir das Fiasko. Weißt du, die Trümmerfrauen, die haben nicht an Selbstmord gedacht oder an Depression. Die haben hier aus den Trümmern noch was gemacht. Aber jetzt unser Schlaraffendepression, in dem wir heutzutage leben, in dieser modernen Zeit, das ist Schlaraffendepression für mich. Weißt du, wir haben alles und machen doch nichts aus unserem Leben. Was sind wirkliche Leistungen? Ich werde nie vergessen, ich habe ein Mädchen in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, Birgit, und sie hat Abitur bestanden mit 1,1 oder 1,2, also in beste Note, sogar Belobigung bekommen von der Stadt und so weiter. Und dann kommt sie nach Hause und heult, sagt, ich habe die beste Note gemacht, aber ich habe im Leben versagt. Sie hat keinen Freund gehabt, sie hat nur noch gebüffelt. In der Jugendstunde war sie nur ab und zu mal, aber weil sie lernen musste, sie hat für sich selbst nichts gehabt. Nur noch für die Noten. Lernst du nur für Noten? Lernst du nur zur Anerkennung? Lernst du nur, damit du was sein kannst? Die Frage ist, was hilft er dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Da läuft so viel schief in unserer Gesellschaft. Leute, wir müssen aufwachen. Was ist wirklich Leistung? Sich überall durchzusetzen? Überall Recht zu bekommen? Was ist wirklich die Verwirklichung des Lebens? Wie verwirkliche ich mein Leben? Weißt du, Gott will, dass wir glücklich sind, dass wir essen. Die Bibel sagt, wenn du Kleidung und Nahrung hast und so weiter und ein paar nette Dinge hast, lass dir genügen. Die meisten Leute lassen sich nicht genügen. Für das wahre Leben brauchst du gar nicht so viel, was die Gesellschaft uns vorgaukelt, das und das und das. Die Sandwich-Generation macht dann weiter an den Fehlern der alten Generation, betreibt Raubbau an jeder Art und Weise, macht sich keine Gedanken mehr und man fragt sich nicht, wie soll es weitergehen. Weißt du, Gott will, dass du lebst. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe. Wer hat Jesus gelebt? Was er war, war er immer ganz. Ich lebe. Denk nicht nur an den Himmel und den Herrgott und was weiß ich, Wolken und so weiter. Jesus sagt, ich lebe. Er hat noch gelebt, war noch nicht gekreuzigt und noch nicht auferstanden. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe. Manchmal mussten sie die Ehren ausraufen, die Apostel, die Jünger. Sie haben nicht immer Kuchen gehabt. Weißt du, wir müssen uns auseinandersetzen mit den ganzen Gaukeleien heutzutage. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Römer 12. Du musst wieder normal und natürlich werden. Stell dich nicht dieser Welt gleich. Diese Welt ist hochgezüchtet. Turbokapitalismus. Also, schnell hoch. Du sollst wieder sachlich werden, vernünftig werden, menschlich werden. Wo ist das Herz geblieben? Wo ist das Herz in dieser Welt? Es ist eine herzlose Gesellschaft, was wir erleben. Bei den Alten, bei den Jungen, überall, in den Familien, in den Ehen, eine herzlose Gesellschaft. So, wie löse ich das Problem? Wie hat Hiob das Problem gelöst? Wie haben Menschen des Glaubens dieses Problem gelöst? Lass uns mal das ganz kurz anschauen. Du sollst zuerst mal dir selbst mal verpflichten, dich selbst mal wichtig nehmen. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Ich mache das von hinten jetzt mal, nicht von vorne, liebe Gott. Sondern fang an, dich selbst zu lieben. Für dich selbst zu sorgen, für deine Seele. Was nützt es, du rettest die ganze Welt und deine Seele geht vor die Hunde. Und verkümmert. Für dich selbst solltest du mal Zeit nehmen. Wie viel Zeit nimmst du für dich selber? Du nimmst für deine ganze Familie, deine ganze Sippe, für die ganze Gemeinde, für alle Geschwister, da nimmst du so viel Zeit. Wie viel Zeit nimmst du für dich selbst? Was bleibt noch für dich übrig? Fang an dich mal zu denken. Und das ist, wo wir anfangen sollten, umzudenken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Fang an Gott zu denken. Und dann für dich selber zu sorgen. Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und aus deinem Leben das Beste zu machen. Das ist nicht Egoismus. Das andere ist Egoismus, wenn man nur haben will und nichts kriegt und gierig wird. Du musst aufhören, dich mit Lasten anderer zu belasten. Also Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, die ich euch weitergeben möchte, könnt machen oder nicht. Das ist dann euch überlassen. Du musst dich nicht mit Lasten anderer Leute belasten. Deine Last ist genug. Und du musst auch nicht für ganze Woche, ganzen Monat, ganzes Jahr belasten. Jeder Tag hat seine eigene Last. Jeder Tag. Das steht in der Bibel so. Das hat Jesus gesagt. Das ist Lebensweisheit. Göttliche Weisheit ist das. Jeder Tag hat seine eigene Last. Gewiss, du musst planen und sorgen, aber nicht den Kopf zerbrechen dabei. Du musst nur das tun, was Gott befohlen hat. Und du musst Gott gefallen und nicht der Regierung, der Gesellschaft, der Kirche. Oder wem auch immer, der Wirtschaft, dem Kapital, den Massenmedien. Gott musst du gefallen. Und die Frage ist, gefalle ich Gott? Menschengefälligkeit bringt dich in die Hölle. Steht nicht in der Bibel, aber das kannst du reinschreiben, wenn du willst, am Rand irgendwo. Menschengefälligkeit bringt dich in die Hölle. Ist falsche Rücksichtnahme, das ist Menschengefälligkeit. Du musst lernen, vor Gott zu stehen. Und Gott Rechenschaft ablegen über dein Leben und nicht Menschen. Menschengefälligkeit ist, wenn du anfängst, dich vor Menschen zu rechtfertigen und dann dich vor Menschen zu verantworten. Kannst du dich vor Gott verantworten mit deinem Leben, wie du bist und was du getan hast und was du nicht tust und tust? von Gott deine Hilfe erwarten, das ist der nächste Schritt. Das, wie man diesen Teufelskreis durchbricht und dich nicht unnötig unter Druck zu setzen oder setzen zu lassen. Deine Seele nur mit dem befriedigen, was du hast, nur nicht, was du nicht hast und dich dabei verschulden. Weißt du, deine Seele leidet, weil du zu viele Bedürfnisse hast, die man dir aufdiktiert hat, die gar nicht deine Bedürfnisse sind. Wenn du genau fragst, willst du das überhaupt? Das macht dir nur Arbeit. Weißt du, und so viele Menschen haben schon ihr Erstgeburtsrecht für ein billiges Linsengericht verkauft. Nur den Bauch mal zu füllen, mal bis ein paar Minuten glücklich zu sein. Fang an, bleibende Vorteile, bleibenden Gewinn zu suchen. Frag dich, was sind ewige Werte? Was bleibt mir, wenn ich gestorben bin? Was wird man dir auf dem Grabstein mal schreiben? Der hat fleißig gearbeitet, geschuftet, bis zum Zusammenbruch, bis er nicht mehr konnte. War ein Fleißiger. Weißt du, genau das wird im Himmel gar nicht gefragt. Das interessieren die Engel gar nicht. Das ist denen gar nicht wichtig, wie fleißig du hier unten warst, wie viel du aufs Sparkonto gebracht hast. Weißt du, wir sollten anfangen, anstatt für irdische Dinge zu sorgen, für geistliche Dinge zu sorgen, statt für Unterhalt irgendwelcher Leute zu sorgen, fang an, heute für dein Unterhalt zu sorgen. Schätze im Himmel zu sammeln, reich zu werden in Gott. So viele Menschen vergöttern Materialismus, vergöttern Besitz, vergöttern Kinder, vergöttern Eltern. Das ist alles so viele Götzendienst. Wir betreiben puren Götzendienst. Wenn du genau hinguckst in unsere Gesellschaft, da ist purer Götzendienst da. Und deshalb geht es den Menschen schlecht, weil sie Götzendienst betreiben. Und wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Alles, was mit Geld ist, käuflich ist, erwerblich ist, ist Götzendienst. Wir haben oft gar keine Zeit, weil wir alles für die Götzen verbrauchen. Mein Kind, mein Mann, meine Frau, meine Kind, meine Arbeit. Und so geht es permanent dann immer wieder. Wir verbrauchen so viel für andere Herren. Und wir können nicht zwei Herren dienen, sagt die Schrift. Gott oder Satan, Gott oder Mammon. Und deshalb sind wir so ausgelaugt, erschöpft. Götzendiener sind immer erschöpft. Weißt du, in der Ziegelproduktion. Und je mehr, wenn du raus möchtest, wenn du ausbrechen möchtest, ja, dann kriegst du nicht mal Stroh mehr vom Pharao. Dann musst du sogar noch deinen Stroh noch sammeln und bezahlen. Damit du deine Ziegelproduktion, dein Soll erfüllst und erfüllen kannst. In unserer Gesellschaft wird die Gesundheit vergöttert. Was tut man nicht alles für die Gesundheit? Und je mehr man für Gesundheit tut, desto kränker wird man. Schau das genau an. Der Schuss geht nach hinten. Schönheit wird vergöttert, der Körper, der Bauch, der Gaumen, das wird alles vergöttert. Wir werden alt. Und Geschwister, und Gott erlaubt, das Alter wird sogar vergöttert. Nicht nur die Jugend, das Alter. Man will alt werden, lang leben. Wir werden auch ein Thema haben, die nächste Zeit. Weißt du, und alle, wann kommen die ganzen Zipperleins? Im Alter. Bis 50 hast du keine Probleme, ab 50 fangen die an. Weißt du, dann kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Aber man vergöttert das Alter, das Leben, ich will leben. Was nützt es, wenn du alt wirst und ein Krüppel bist und auf alle vier krabbelst? Was nützt es? Und dann denk an diese demagogische Spirale in unserem Land. Ältere Menschen, immer mehr ältere Menschen, die Lebenserwartung wird immer größer, die Ärzteversorgung wird immer besser, aber auch die Kosten werden immer höher. Und es muss auch alles bezahlt werden. Und dann kommen Kinder, 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 die dann dafür alles büßen müssen und zahlen müssen. Und die werden sagen, ohne mich. Irgendwo werden die ausbrechen. Irgendwo wird das ganze Ding zerbrechen. Und deshalb ist die Frage, wir sollten jetzt anfangen, lieber ein kurzes Leben, aber ein gutes Leben zu leben. Jesus ist mittendrin im Leben gestorben mit 35 Jahren. So, und ist nach Hause gegangen, hat alles getan, ich habe alles getan. Oder wenn ich die Patriarchen angucke und sie anhorche und so weiter, sie starben nicht lebensmüde, lebenssatt. Die Alten starben alle lebenssatt. Ich habe alles gehabt, Mann, Frau, Kinder, Arbeit, Mangel, Überfluss, Urlaub und Gesundheit und Krankheit. Ich habe alles gehabt und wenn du alles mal gehabt hast, sei doch dankbar und freu dich über das Leben und sag, danke, ich habe alles gehabt, ich muss nicht alles haben und alles gewesen sein, was die anderen alles erzählen. Viele wissen, dass sie eines Tages das alles nicht mehr halten können und irgendwann werden sie es nicht schaffen. Davor haben sie schon Angst, schon eine Panik. Wie geht's mit mir weiter? Wer zahlt meine Rente? Oder unsere Renten? Oder die Renten unserer Kinder? Und dann kommen die Profis und die erklären dann uns professionell, wie man sein Geld anlegen soll und so weiter, wie Vorsorge für morgen. Und dann kommen wir wieder in einen Teufelskreis, wieder Götzendienst. Du sollst Gott vertrauen, dass er dich durchbringt. Und was sollten wir als Vorsorge, als Christen machen? Christen machen sich auch Vorsorge. Die machen sich auch Gedanken über ihre Zukunft. Und soll ich euch, ich sage schockierende Wahrheiten, die passen nicht zu unserer Gesellschaft. Und die Bibel passt nicht in unsere Welt. Und wir stellen uns nicht dieser Welt gleich. Die wahre biblische Vorsorge wäre, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Das wäre biblische Vorsorge. Lass dein Wasser, dein Brot übers ins Meer, wirf es ins Meer, lass es übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Weißt du, die göttliche Anlagestrategie ist ganz was anderes als das, was die Gesellschaft und was uns die Geldhaie erzählen, wie man das Geld gut anlegt. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Tue jetzt Gutes mit dem, was du hast und kannst. Du, da wo du stehst und du lebst und webst, da fang an Gutes zu tun. Verschenke dich. Einfach verschenke dich, verschwende dich. Und dann kannst du eines Tages mit gutem Feedback rechnen, dass es zurückkommt. Denn wenn, was man sieht, das erntet man auch. Und du solltest auch in den schwierigen Zeiten im Stress anfangen zu sehen, Gutes zu tun, so gut du kannst. Und dein Vermögen verplempern. Das, was du hast, verplempern. Verschenk dich, verausgabe dich. Das ist biblisches Gesetz. Ich komme nachher noch auf ein paar Punkte. Diene mit deinem Vermögen jetzt Gott. Ob du, weißt du, du zahlst jetzt ein, vielleicht für irgendeine Versicherung, Lebensversicherung, das ist eigentlich Todesversicherung. Keine Lebensversicherung, das versichert nur dein Tod. Weißt du, und das haben deine Angehörigen nachher davon was. Aber tu nichts. Tu nichts. So, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, sagt die Bibel. Das ist diese Sandwich-Generation. Es ist böse Zeit. Mach aus dem Leben, was du jetzt lebst, was du jetzt machst oder hast, mach das Optimale. In meiner Bibel heißt es, Jesus erzählt von dem Mann mit dem ungerechten Haushalter. Er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und Mammon ist ungerecht. Aber was machst du daraus? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und weißt du, macht euch Freunde. Was heißt das auf Deutsch? Da heißt, er hat sich verschenkt. Er hat gesagt, war schuldig? Psch, immer aufgerundet, immer nach oben. Nicht nach unten, nach oben. Aufgerundet. Denn er sagte, und wenn ich muss weg, das bleibt mir nichts anderes übrig. Aber sie werden mich dann aufnehmen in ihren Hütten. Ich habe nichts, ich habe alles verausgabt, was ich hatte. Aber sie werden mich aufnehmen. Und arbeite für deine Ewigkeit. Jesus fordert den reichen Mann. Verkaufe dein Vermögen, dein Besitz, verteile es den Armen. Nicht der Kirche, verteile es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Weißt du, das war, Jesus wollte sein Geld gar nicht haben. Jesus braucht auch das Geld gar nicht. Der liebe Gott braucht es auch nicht. Weißt du, dass du sterben wirst? Weißt du das? Bist du das sicher? Bist du das gewiss? Jeder von uns. Einmal sterben und niemand nimmt was mit. Und dort in der Ewigkeit brauchst du das Geld am allerwenigsten. Aber ihre guten Werke folgen ihnen nach. Fang an, trotzdem du so viel Stress hast, fang an, Gutes zu tun. Gutes zuerst einmal an deinen Glaubensgenossen, steht in der Bibel, an deinen Brüdern und Schwestern. Und der ungerechte Haushalter, der macht sich Freunde, ewige Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mach das etwas, mach mit dem ungerechten Mammon, setz es richtig ein, sammel damit Schätze, göttliche, himmlische Reichtümer, ewige Reichtümer mit diesem ungerechten Mammon. Fang damit was an. Mach andere glücklich. Auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und du, wenn du dann in der Ewigkeit bist, ach, der Herr Matthäus, das hat mich glücklich gemacht. Der hat mir zugelächelt. Der hat mich ermutigt. Der hat das und das getan und so weiter. Weißt du, hier bereust du vielleicht und sagst, na, das ist jetzt Verlust. Aber das ganze Leben ist ein Verlust. Eine Verlustsache. Sammle Schätze im Himmel. Ich soll im Himmel schon Menschen erwarten, die sagen, Mensch, wann kommt der mich zum Herrn geführt hat? Überleg einmal, stell mal vor, die Menschen, die du zum Herrn Jesus geführt hast, die sind dir schon vorausgegangen und die erwarten, wo ist der dich zu Jesus geführt hat? Ah, der ist noch nicht da, der Herr Matthäus, aber der kommt bald. Der kommt bald. Menschen, die sollen sich im Himmel freuen. Die sollen sich im Himmel freuen. Glückliche Menschen sollen dich im Himmel erwarten. Du hast hier jemanden glücklich gemacht und diese Glücklichen erwarten dich im Himmel. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, die du hier reich und glücklich gemacht hast. Vielleicht nicht mit materiellen Dingen. Die Leute brauchen nicht materiell. Die Leute brauchen etwas Geistiges, Geistliches, das man nicht mit Geld nicht bezahlen kann. Du sollst dich freuen, dass dort drüben Menschen sind, denen habe ich gedient. Und die werden sagen, guck mal, der hat mir die Füße gewaschen. Kannst du dir das vorstellen? Der hat mich ermutigt, der hat mich gestärkt, der hat mich zum Herrn geführt, der war mir ein Segen. Der hat für mich gebetet. Der hat mich rausgebetet aus der Hölle. Ich wäre gar nicht dort. Und ihm verdanke ich mein Heil. Stell dir mal vor, wenn du im Himmel bist und die Menschen, irgendjemand, wenigstens einer, sein Heil verdankt, der wird die Hände abküssen und ablecken. Glaub mir das. Der wird sagen, der wird bei dir hängen, der sagt, von dem gehe ich nicht weg. Der hat meine Seele gerettet. Ohne den wäre ich hier gar nicht da. Du hast jemanden gefördert. Auf Egoisten wartet der Himmel nicht. Die brauchen keine Egoisten. Im Himmel ist für Geizhälse, Lieblose und Materialisten kein Platz. Diese Leute werden im Himmel nicht erwartet. Viele sterben verbittert. Und das ist der Grund, warum so viele verbittert sterben, weil sie nichts für den Himmel getan haben. Für Menschen, die dort drüben sind, die haben nur für sich selbst gelebt, sich um sich selbst gedreht. Weißt du, sich selbst annehmen ist wichtig. Aber wir müssen zuerst einmal, wenn wir selbst gefunden haben, dann auch andere zu Jesus durch uns selber führen. Wir sind die Wegweiser. Wir sind die Werkzeuge. Und Gottes Handlanger. Diese Sandwich-Generation muss wieder leben lernen. Die wird verlebt. Weißt du, wenn du nicht richtig lebst, wirst du verlebt. Und dann, man verbrate dich und dann macht man dich nur zum Knecht. Alle Menschen in deinem Leben müssen wieder Prioritäten gesetzt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es wäre gut, wenn du anfangen würdest, mehr für dich selber zu tun, zuerst einmal. Dass du mal zu dir selber findest. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst? Überall warst, alles weißt, alles verstehst, alles durchschaust, aber dich selbst nicht durchschaust. Mal zu dir selber kommen. Mal selbst vielleicht in Urlaub mal fahren, sich selbst mal ein gutes Essen gönnen oder sich was Schönes kaufen und so weiter. Sich selbst mal vergnügen und sich selbst erfreuen. Was hast du für dich selber gemacht? Und da fängt die Selbstannahme an. Die Selbstannahme darf natürlich nicht in Egoismus ausarten. Dass du dich selbst glücklich fühlst und sagst, ich bin so glücklich im Herrn, guck mal, ich habe für mich was getan. Ich habe nicht nur für andere gelebt, ich habe nicht nur für andere gespart, nicht nur für meine Kinder oder Enkel oder was auch immer ist. Wenn du wie ein Wilder arbeitest, wirst du ausbrennen und lebensmüde sein. Das ist diese Generation, wirst verbraucht sein. Und im Alter hast du dann keine Kraft mehr. Aber eigentlich sollte man im Alter stärker sein als in der Jugend. Das ist Tatsache, das sollte man sein. Weißt du, und dann im Alter nützt du nach dem Schluss niemanden, bist verpulvert, verbraten und fällst anderen Leuten zur Last. Weißt du, und dein Leben hast du gar nicht gelebt. Wenn du genau anguckst, wo war ich, was habe ich alles gemacht, was habe ich alles geschafft. Wenn du sitzt danach hier und über dein Leben nachdenkst, dann hast du nicht, worüber du dankbar sein könntest. Du sagst so, da bist du verbittert und so viele Menschen gehen verbittert in die Ewigkeit. Am Ende deines Lebens sollst du fragen oder fragt man sich, war das wirklich alles? War das wirklich alles, was ich gehabt habe? Weißt du, nur die Familie, nur gekocht und nur den Mann versorgt oder nur die Kinder versorgt und nur die Gemeinde, nur ich war in der Gemeinde Tag und Nacht. Weißt du, das alles ist richtig und gut und wahr. Aber was hast du für dich getan? Was ist dabei rausgekommen für dich? Vielleicht waren deine Prioritäten ganz falsch. Du hast andere hochgebracht und dich selbst vernachlässigt. Und das Leben fängt bei dir selbst an. Wenn du dich gut versorgt hast und gut gesättigt bist, dann weißt du, der Segen ist, dass was überfließt. Zuerst musst du voll sein. Und der Segen ist, Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erst wenn der Becher voll ist, dann läuft es über. Und von dem ist, was nachher die anderen profitieren. Nicht aus dieser Sparflamme, was du ein bisschen in deinem Leben hast. Das ist nicht der Überfluss, dass du ein bisschen gesegnet bist. Nein, erst wenn du so gesegnet bist, dass du sagst, ich pfeife auf den Segen, ich brauche gar nicht so viel Segen. Mir reicht's, was ich habe. Ich bin satt. Das ist lebenssatt. Aber viele haben nur den Götzen gedient, dem System. Und im Leben bist du durchgefallen. Das Thema verfehlt. Anderen allen hast du ihre Wünsche erfüllt, bloß deine Wünsche nicht erfüllt. Deine Wünsche hast du unterdrückt, bist verkümmert, hast den Willen Gottes in deinem Leben verpasst. Der hat das genau gewusst, das muss ich nicht tun, aber die zwingen mich dazu. Und du hast dich so oft zwingen lassen zu Sachen und verplanen lassen. Hast ohne Freude gelebt und hast ohne Freude gedient, ohne Freude gebetet. Du musst es. Nein, es muss wieder eine Freude sein, eine Lust sein. Habe deine Lust an dem Herrn. Auch Gottesdienst muss Lust sein. Wenn Gottesdienst keine Lust ist, das ist was faul an der ganzen Geschichte. Für andere hast du alles getan. Und die Frage ist, was hast du für dich und deine Ewigkeit getan? Nicht für Gott, vergiss es jetzt mal. Was hast du für dich und deine Ewigkeit getan? Anderen ihre Ansprüche hast du erfüllt. Und deine eigene sind unterentwickelt. Für dich konntest du gar nichts interessieren. Du musstest für Vater, Mutter sorgen oder für Sohn und Tochter sorgen, für Mann und Frau sorgen. Du musstest für alle sorgen. Aber für dich, was hast du für dich gemacht? Deine Bedürfnisse sind unterm Tisch gefallen. An dein Wohlbefinden hast du nicht gedacht. Und deshalb sind viele Menschen schockiert nachher und sagen, war das wirklich alles? Wenn ich so oft so mit älteren Leuten oder spreche oder am Sterbebett bin und so weiter, dann sagen sie, war das wirklich alles? Ist entsetzlich. Und das war nicht wirklich alles. Muss nicht, hätte nie alles sein müssen, aber die Leute haben falsch gelebt, ihre Prioritäten falsch gesetzt. Du hast andere gelehrt und selbst nichts gelernt. Dazu gelernt. Du hast nur gegeben, 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 aber du hast nichts dazu genommen. Deshalb ausgebrannt und leer. Anderen hast du die Wohnung geputzt und selbst im Müll verdreckt. Nur als Beispiel. Und das gibt es. Du kommst zu deinen Aufgaben nicht, zu deinen Problemen nicht. Anderen löst du alles wunderbar, perfekt. Ich denke nur an den älteren Bruder, der in dem Gleichnis Jesu, der hat seine Pflicht erfüllt. Vater, ich habe alles getan, ich habe meine Pflicht erfüllt. Und dem Lumpen hast du alles gegeben. Der hat es verstanden zu leben. Der hat es verstanden zu leben. Meisten Christen verstehen nicht zu leben. Der hat alles verpasst und dem hast du alles gegeben und mir hast du nichts gegeben. Das ist eine Anklage an Gott, an Jesus und dem Heiligen Geist. Mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Alles, was mein ist, ist auch dein. Warum hast du nicht genommen? Dem bringst du das Maskal, beste Kleid, den schönsten Ring und mir hast du nichts gegeben. Kinder Gottes, wir müssen begreifen, was das Leben wirklich ist. Was Gott gehört, gehört auch uns. Was Gott will, das willst du auch. Der verlorene Sohn, der hat verstanden zu leben. Der hat verstanden zu leben. Anderen hast du das Leben erleichtert und dir selber das Leben schwer gemacht und zusammengebrochen und bist am Ende fix und fertig, Herzinfarkt. Für andere hast du Zeit gehabt, für die ganze Welt, aber für dich und deine Liebe, jetzt gehe ich ein bisschen weiter in den Kreis, und für deine Liebe, deine Familie, hast du keine Zeit gehabt. Ich werde nie vergessen, als ich in Stuttgart meinen Dienst angefangen habe und dann habe ich gleich der Gemeinde gesagt, Geschwister, ich werde im August in Urlaub gehen. Dann kommt doch die Pastorfrau und weint, wenn das mein Mann gemacht hätte, oder die Frau, wenn das mein Mann gemacht hätte, meine Kinder, unsere Kinder wären heute noch beim Heiland. Aber weißt du, die Gemeinde, und das hat mir viel später auch die Familie erzählt, und einer der älteste Sohn hat mir erzählt mal, die Gemeinde hat unsere Jugend aufgefressen. Der Vater war nur für die Gemeinde da. Der Vater hat 3 Gottesdienste am Sonntag gehabt und war ständig immer für den lieben Gott unterwegs. Und wenn dann Gäste kamen, dann mussten die Kinder, das war nach dem Krieg, dann gingen sie ins Schlafzimmer und dann kamen die Gäste, die frommen Brüder und Schwestern, und die haben den ganzen Kuchen, was für die Kinder gebacken war, aufgegessen. Und der Sohn hat mir gesagt, und die Gemeinde hat unsere Jugend aufgefressen. Ja, aufgefressen. Und weißt du, was ist zuerst? Was nützt es, wenn du die ganze Welt rettest und deine Familie vor die Hunde geht? Und dann hat mir der Sohn mal erzählt, war ganz so beiläufig im Gespräch, war ein Geschäftsmann, und hat gesagt, weißt du, wir haben Gott nicht verloren, aber wir haben einen Hass auf die Gemeinde, auf die Christen, dass sie so Egoisten sind. Und wir haben immer geguckt durch die Tür, ob da noch wenigstens ein Stückchen Kuchen für uns übrig bleibt. Und da ist meistens nichts übrig geblieben. Die waren so verfressen. Christen, so verfressen. Aber das ist eine Tragödie. Was nützt es? Deshalb, ich spreche jetzt hier seelsorgerlich. Das ist ein Thema der Seelsorge. Und im Himmel werden viele Fromme angeklagt. Viele Fromme müssen vor Gericht Gottes stehen. Deshalb, macht euch da nichts vor. Weißt du, du hast dich selbst profiliert, ständig an deine Talente gearbeitet, wolltest immer wieder was groß erscheinen, dein Image gepflegt und die ganze Zeit dich geputzt, bist über Leichen womöglich gegangen und so weiter und dann als Mensch gescheitert, als Persönlichkeit gescheitert. Diese Sandwich-Generation wollte es immer zeigen, ich bin stark, ich bin gut, ich schaffe es. Hast dich immer behauptet, wolltest erfolgreich sein und am Schluss bist du ein Häufchen Elend. Wenn ich so anschaue, die Menschen heutzutage, weißt du, die arbeiten so viel für andere aber und wollen was darstellen, was sein, was sie gar nicht sind. Gott will von innen uns aufbauen. Und wenn Gott uns von innen aufbaut, weißt du, es geht Stück für Stück. Weißt du, wir müssen da keinen Turm bauen. Der Herr gibt uns einen Namen, der über alle Namen ist. Der Herr macht uns berühmt und ehrt unseren Namen. Weißt du, eine erfolgreiche Generation ist nicht die ausgepresste und ausgequetschte, verbrauchte und ausgebrannte Generation. Nein, die erfolgreiche Generation, wenn Gott uns erfolgreich macht, ist, wir können geben, 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 geben. Leute schreiben mir manchmal und sagen, hör mal, du, dich, ich erstaune, sie predigen Mittwoch, sie predigen Freitag, sie predigen Samstag, sie predigen Sonntag und das noch 1,5 Stunden noch dazu. Wo nehmen sie das alles her? Ich frage mich selber, wo ich das hernehme. Und dann machen sie noch die Bibelschule und dann machen sie noch was anderes. Weißt du, wenn du in Gott bist, kannst du produzieren. Bist du produktiv? Wenn du in Gott bist, dann setzt dich hin und dann geht es. Dann läuft es. Weißt du, dann musst du nicht krampfhaft was erzwingen und dich überfordern. Gott will nicht, dass sich seine Kinder überfordern. Das ist nicht von Gott. Weißt du, eigentlich Kinder Gottes sind unterfordert. Die sitzen da, die wissen schon alles, die beherrschen schon alles und so weiter, die wollen gefragt werden. Und mir geht's tatsächlich so, ich habe so viele Ideen, so viel Geld habe ich gar nicht, um das zu verwirklichen. Die sind unterfordert, wahre Kinder Gottes, voll Heiligen Geistes, die schöpfen immer aus dem Vollen. Fang an, Prioritäten richtig in deinem Leben zu setzen. Lass dir von anderen die Zeit nicht stehlen. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Nimm dir Zeit. Fange an, für deine Seele zu sorgen. Wenn deine Seele glücklich ist, bist du ein glücklicher Mensch, hast du eine positive Ausstrahlung, läuft alles wie von selbst. Fange deiner Seele zu dienen. Johannes in seinem 3. Brief schreibt, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Sorge für das Wohlergehen deiner Seele, dass du ausgeglichen bist. Fange an, die Liebe auszuleben. Und zwar bei dir selbst zuerst einmal. Fange an, dich selbst zu lieben. Das Nächste, was um dich herum ist, zu lieben. Das, was du siehst, was Gott dir geschenkt hat, das zu lieben. Bete nicht so viel für andere. Das sage ich jetzt. Fang an, mehr für dich selbst zu beten. Ich habe ein Problem bei vielen Christen beobachtet. Die beten viel zu viel für Israel, für Mission, für die Gemeinde, für Deutschland, für die Regierung und was weiß ich. Und die vergessen, für sich selbst zu beten. Das Gebet für dich selbst ist viel wichtiger wie für alle anderen. Wenn du nachher mit dir selbst durchgebetet hast, dann kannst du es auch noch für die Obrigkeit beten und für Israel beten und für Mission beten und so weiter. Fang an, für dich selbst zu beten. Das ist wichtiger. Komm wieder zurück zu dir selbst, denn du wirst allein sterben und du wirst allein vor Gott treten müssen und so weiter. Fang an, zuerst einmal an dich zu denken. Kann ich vor Gott so bestehen? Und hör auf mit dem Götzendienst. Hör auf mit dem Götzendienst. Frag dich, wer und was bestimmt meine Erwartungen, meine Wünsche? Wem versuche ich zu gefallen oder recht zu machen? Wessen Knecht bin ich? Wessen Sklave bin ich? Die Menschen der Bibel sagten, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Also wenn ich so Petrus sehe und so weiter. Und Jesus wird dich nicht ausnützen, Geschwister. Jesus wird uns nicht ausnützen. Er holt nicht das Letzte aus dir raus, so was die Gesellschaft, was Materialismus macht. Weißt du, er lässt dich selbst entfalten. Betreibe also keinen Götzendienst, auch nicht mit dir selber und bei dir selbst. Spiele nicht den lieben Gott. Versuch nicht Mutter Maria und Mutter Teresa zu sein. Nein, das ist wirklich wahr. Versuch nicht vor allem dich zu rechtfertigen. Was sagt er und was sagt er und wie würde der den Brief lesen und wie würde der dieses Argument auffassen und wie würde er reagieren. Frag dich vielmehr, wie würde Gott auf mich reagieren? Habe ich das Wohlgefallen Gottes in meinem Leben? Und wenn du Gottes Wohlgefallen in deinem Leben hast, dann sei gesegnet, dann bist gesegnet. Und dem Gesegneten läuft alles spielend. Jeder Mensch muss lernen, für sich selbst zu sorgen und versuch nicht, Gott ins Handwerk zu fuschern. So ein paar Gedanken noch ganz schnell, ich gehe gleich weiter. Versündige dich nicht wie die Freunde Hiobs, dass sie dann Gott da Vorschrift machen und erzählen, was der, warum das und das passiert ist. Versuche Probleme nicht zu lösen, die Gott nicht lösen will. Denk drüber nach. Versuche nicht Probleme zu lösen, die Gott gar nicht lösen will. Der könnte es, aber er will es nicht lösen. Warum? Weil Gott gerade an den Menschen was arbeitet, was geschehen lässt. Der muss auch was lernen. Der ist in der Schule Gottes. Und wenn du jetzt dem vorschreibst und der dir nur nachschreibt oder abschreibt, dann zerstörst du seine Fähigkeiten. Störe nicht bei der Arbeit, Gott. Pfusche nicht Gott ins Handwerk. Wenn du den Teufelskreis der Sandwich-Generation durchbrechen willst, musst du deine Privatsphäre schützen. Zeit für dich und deinen Partner nehmen, oder Partnerin oder deine Familie, was du auch hast. Sorge dafür, dass deine Träume sich erfüllen, die Gott dir gegeben hat. Und der Herr war mit Josef. Nur so kannst du dich wirklich verwirklichen, wenn der Herr mit dir ist. Und es spielt keine Rolle, wo du bist. Selbst wenn du in den Abgrund geworfen wärst. Gott war mit Josef und Gott hat Josef ständig rausgebracht. Beim Potiphar, im Gefängnis und so weiter. Sorge dafür, dass deine Träume nicht zu Problemen werden, sondern du aus diesen Problemen was machst und verwirklichst und herauskommst und was aufbaust. Arbeite ab deine Probleme. Und du hast Probleme, abarbeiten. Bevor du dich an die Probleme anderer machst, dran machst, löse deine Probleme. Löse deine Handicaps. So ein paar Stichworte, ein paar Gedanken, was der liebe Gott mir gegeben hat. Schütze dich selbst, bevor du andere beschützt. Was nützt es, wenn du dich zu weit aus dem Fenster rauslehnst, kippst um und du kannst den nicht halten und dich selbst auch nicht. Verändere du dich selbst zuerst mal, bevor du andere veränderst. Also versuch nicht jetzt deinen Mann, deine Frau, deine Familie zu verändern. Verändere zuerst mal selbst. Die Stadt wird am schnellsten sauber, wenn jeder vor seine eigene Tür kehrt. Das ist schwäbische Kehrwoche. Befriedige zuerst mal deine Bedürfnisse, bevor du die Bedürfnisse anderer Leute befriedigst, anfängst. Und wenn du nachher Zeit hast, das ist Überfluss. Der Segen ist Überfluss. Zuerst, du bist fertig, was soll ich jetzt tun? Jetzt werde ich da bei dem helfen. Jetzt werde ich mir dort mich einsetzen. Also, weil du noch so viel Zeit übrig hast, du weißt nicht, was du mit der Zeit anstellen solltest. Deshalb ist, zuerst mal selber deine Probleme lösen und dann bist voll besatt, bist befriedigt. Pflege dich zuerst mal selbst, bevor du andere pflegst und polierst. Werde zuerst mal deiner Schuld los und deine Schulden und was Schuld ist und Belastung und so weiter. Und dann kannst du anderen helfen, wie sie ihre Schuld loswerden oder Belastung loswerden. Zuerst einmal sorge um deine eigene Seele, bevor du dich dann als Seelsorger ausgibst für andere. Weißt du, wenn deine Seele nicht entsorgt ist und befreit ist und entlastet ist und den Druck weg hat, weißt du, wenn ein Verletzter einen Verletzten behandelt, du, da werden beide angesteckt, denn der hat ein Virus in sich. Eiter. Und trägt die Krankheit weiter. Versorge zuerst einmal deine Seele richtig. Denn ein Kranker, weiß ich nicht, ob das sich in der Bibel auch reinsetzen solltest, ein Kranker kann keinem Gesunden oder keinem anderen helfen. Zuerst musst du gesund werden. Dann kannst du dem anderen helfen. Ein Kranker braucht den Arzt. Und zuerst brauchst du vielleicht Arzt. Ja, bevor du anderen hilfst, vielleicht ruf du selber mal um Hilfe und sag, ich brauche Hilfe jetzt und mir muss geholfen werden. Was kann diese Sandwich-Generation noch tun, um wieder aufzuatmen? Was kann sie noch tun? Wenn du überfordert bist, fange an zu danken, Gott für zu danken. Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du mich nicht verlässt, dass du dich um mich kümmerst. Fang an, um die Gegenwart Gottes zu danken, dir der Gegenwart Gottes bewusst werden. Herr, du bist da, mittendrin in der Hölle, du bist da. Wo ich mich bettete, ist egal, wo ich hinkomme, du bist da. Wenn ich morgens aufwache, du bist da. Wenn ich abends zu Bett gehe, bist du da. Wenn ich nachts schlafe, du bist da, du bist immer da. Danken ist Gottesdienst. Danken ist Gottesdienst. Fang an, da zu danken, was du gerade tust und was dir so schwer fällt, wozu du keine Lust hast. Wenn du anfängst zu danken, geht es dir gleich besser. Also das ist meine Feststellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dem Moment, wo ich Danke sage, da kann ich nicht mehr jammern. Habe ich kein Recht mehr dazu. Und dann geht es gleich besser. Wer Gott preist, dem zeigt Gott den Weg und den Weg des Heils und macht Türen auf und so weiter. Und weißt du, wenn du Gott dankst, auf der anderen Seite ist Gott. Und kommt ein Feedback, kommt etwas zurück. Weißt du, das ist ein ganz anderes Sandwich. Da ist ein anderer Deckel da, was dich bedeckt und beschützt. Dann kannst du plötzlich die Dinge ganz anders vollbringen. Und danken kann sogar der schwächste Mensch. Da musst du gar nicht stark sein. Du kannst auf alle vier liegen, auf der Nase liegen und so weiter. Kannst sagen, danke Herr, dass der Boden mich hält, dass die Erde mich noch nicht verschluckt hat. Danke Herr, dass ich noch lebe. Danke Herr. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 und folgende Verse. Und er sprach zu mir, und das ist auch wie werde ich als überforderter Mensch, gestresster Mensch, und liest mal den Korintherbrief, dann stehen dir die Haare zu Berge, was der Apostel Paulus alles durchmacht. Er hat kein leichtes Leben gehabt, 3-mal Schiffbruch und dann weiß was sie wilden Tieren vorgeworfen. Das ist also genau die gleiche Situation. Die machen alle das gleiche durch, nur ein bisschen anders, andere Vorzeichen. Und schau, was Paulus sagt, und was, als er so kämpfte und rang und um Frieden Gottes bat und nach Wahrheit und Hilfe suchte. Und er sprach zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und das gilt für alle Bereiche. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und viel lieber also will ich lieber in meiner Schwachheit rühmen, dass die Kraft Christi auf mich herabkommt, also der Deckel oben. Deshalb bin ich in Ohnmacht, in Vorwürfen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen. Immer dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Immer dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Die Sandwich-Generation muss lernen, wenn sie aufsteht, wenn sie irgendwo in einer Situation ist, einfach, dass sie sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das müssen wir lernen, das müssen wir jeden Tag lernen. Ich vermag alles. Und dann schaffst du wirst verblüfft sein, dann schaffst du sogar noch mehr, als was die Gesellschaft von dir je erwartet. Dann tust du sogar mehr, als was die Menschen erwarten. Dann kannst du deine Enkel pflegen, deine Kinder pflegen, deine Urenkel pflegen, dann kannst du die Oma pflegen, die Großmutter von dieser Seite und jener Seite, die Oma pflegt. Dann kannst du unheimlich viel leisten und noch an dich selber denken. Wenn du sagst, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du brauchst eine Ermächtigung. Weißt du, was es ist? Ermächtigung. Ermächtigung ist, dass du Autorität bekommst, dass du Power bekommst, dass du Dynamit bekommst, dass du fähig wirst. Denk an drei Dinge. Wenn du von dem Bösen losgekommen bist, vielleicht hast du heute Nachmittag etwas verstanden. Und wenn du etwas verstanden hast und weißt, ich möchte weg von diesem Tyrannen, von diesem Pharao. Ich möchte von diesem Teufel weg, von diesem Sklavenhalter, Ziegelproduzenten und was es auch immer ist. Und denk an drei Dinge, wenn du von dem Bösen entronnen bist. Wo kommst du her? Nicht, dass du aus der Ewigkeit irgendwo herkommst von Gott. Nein, du bist dem Teufel entronnen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenhause geführt hat, Diensthause geführt hat. Du bist aus dem Diensthause entronnen. Stell dir mal vor, du bist aus der Sklaverei entronnen und hab keine anderen Götter. Denk, wo du herkommst, das ist das Erste. Das Zweite, wisst ihr, wohin du hinrennst, wo du jetzt entronnen bist? Du brauchst eine Zuflucht. Du kannst nicht im luftleeren Raum stehen. Zu Jesus. Du bist entronnen und wir fliehen zu Jesus. Naht euch zu Gott. Also du bist weg vom Teufel. Das ist gut. Bravo. Gratuliere. Und jetzt musst du zu Jesus fliehen. Das ist noch wichtiger. Sonst jagt dich der Teufel und holt dich wieder ein. Und das ist jetzt, diese Sandwich-Generation wird jetzt gejagt, weil die glauben, wir können uns befreien. Und das Dritte, wisse, vor wem du eines Tages stehen wirst und wem du Rechenschaft ablegen wirst. Vor Gott und vor dir selbst. Vor Gott und vor dir selbst. Eines Tages wirst du vor Gott stehen und werde dir bewusst, ich bin dem Satan entronnen, ich renne zu Jesus und ich stehe vor Gott und ich werde Gott Rechenschaft ablegen, was ich aus meinem Leben jetzt, in dieser kurzen Spanne, was ich noch habe, gemacht habe. Und ich sage dir, du kannst in einem Jahr mehr erreichen als in 10 Jahren knochenharte Arbeit. Mit deiner Kraft. Du kannst mit der Hilfe Gottes viel erreichen. Und du kannst der Vollendung entgegengehen in kurzer Zeit. Du kannst so 7 Meilen-Schritte machen. Also, und schon bist am Ziel. Andere müssen tipp, tipp, tipp noch hintippeln irgendwo. Wenn du in Gott richtig gehst und stehst, schaffst du Gewaltiges in kurzer Zeit. Da brauchst du nicht große Ausrüstung, großen Theologiestudium. Ist alles gut und richtig. Was ich sage, ist alles gut und richtig auf der einen Seite. Aber dann bist du nicht mehr von Menschen abhängig, sondern von Gottes Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und Geschwister, wenn wir manchmal Sachen in unserem Leben haben, die nicht so sind, wie sie sein sollten, lass dir an der Gnade Gottes genügen. Gott hat mir nicht mehr gegönnt. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Und wenn ich noch mehr gekriegt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Dummheiten gemacht. So, also danke Gott, dass er dir so viel gegeben hat, was du verkraftest. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns, die Last zu tragen. Also sei nicht neidisch, weil der anders ist. Wenn du den anderen anguckst, der anders ist und weiter ist, als du denkst, du, der hat mehr Kämpfe als du. Der hat mehr Anfechtungen als du. Der hat mehr Schwierigkeiten als du. Also sei nicht neidisch auf den, der weiter ist. Wenn du das wüsstest, was der für schlaflose Nächte hat. Du hast Probleme, schon für dich selber zu sorgen. Aber stell dir mal vor, jetzt so ein Direktor, der für 300.000 Leute sorgen muss, Arbeitgeber, Direktor und so weiter, so Vorsteher und so weiter. Du hast dein Problem und mit dem hast du schon Probleme, da drehst dich und so weiter. Und der muss für 300.000 Leute sorgen und seinen Kopf hinhalten und gerade stehen. Also bitte, sei zufrieden in der Haut, in der du steckst. Und der Rüstung, in der du steckst. Und du die Arbeit mit Dankbarkeit und sag, danke Herr, dass ich das tun darf, was ich tue und was du mir erlaubt hast und dass ich nicht mehr sein muss. Nachher, wenn wir bei Christus sind, wir werden das sein, was wir sein sollten. Morgen mache ich, also am Samstag, Freitag und Samstag mache ich mehr an diesen Themen rum. Also ihr seid eingeladen zu den nächsten Gottesdiensten. Ich bin froh, Gott zeigt jeden Tag was Neues. Wie geht es mit uns weiter? Und mit uns geht es weiter, auch in einer verrückten Gesellschaft. Die Zeit wird verkürzt und wir werden durchkommen. Also ich habe gute Hoffnung für jeden Einzelnen. Du musst keine Angst haben. Gott wird die Seinen durchbringen, auch durch die Wüste. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Herr Jesus, und du bist unser Hirte. Du führst uns auf frischer Weide. Du führst uns um frischen Wasser. Du auf der grünen Aue. Halleluja. Herr, und du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du auch diese Sandwich-Generation, in der wir jetzt leben, oder wir ein Teil dessen sind, Herr, so bedrängt von allen Seiten, links und rechts, Berge vor uns, das Meer, hinter dir, die Ägypter. Wir sind eingeklemmt. Aber Herr, du holst uns aus dieser Einengung heraus. Und du hast damals Israel erlöst und du wirst auch deine Kinder heute noch erlösen. Und du hast die drei Männer im Feuerofen bewahrt und sie unversehrt herausgeführt. Du hast Daniel aus der Löwengrube herausgeführt. Herr, du hast schon so viel Wunder getan in der Geschichte. Sollten wir dir auch so kompliziert und schwerfälliger Fall sein? Nein, unserem Gott ist nichts unmöglich. Vater, ich preise dich, dass bei dir alle Dinge möglich sind. Halleluja. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, wir sind deine Kinder und du wirst uns nicht verlassen. Du bist bei uns alle Tage, auch wenn der Feind uns hart zusetzt. Wir warten auf deine Kraft. Deine Kraft ist in uns mächtig und du wirst die Deinen nicht verlassen. Und ich bin eines deiner Kinder. Amen. Amen.